Ja, guten Morgen auch von mir, und ich möchte mit einem Gebet beginnen, bevor die Predigt kommt. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass wir es in unserer Muttersprache haben dürfen. Nimm du alles von uns, was uns ablenken will, und lass uns verstehen, was du uns heute sagen willst. Amen. Ja, das ist die erste Folie. Es geht um Versuchung heute. Wenn man nach einer Definition guckt, dann habe ich eine gefunden, die ich ganz gut fand. Der Anreiz oder die Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig ist, einer sozialen Norm widerspricht bzw. verboten ist. Sie kann sich auf alle Arten von Tun oder Lassen, von Handlungen oder Unterlassungen beziehen. Die begangene Handlung kann Reue und Schuldgefühle auslösen. Soweit mal so eine ganz allgemeine Definition. Dann aus dem christlichen Bereich. Im Christentum ist Versuchung der Anreiz, eine Sünde zu begehen. Als Kern aller Versuchungen gilt das Beiseiteschieben von Gottes Geboten. In der Bibel wird die Versuchung mit dem Bösen in Verbindung gebracht. So heißt es im 1. Petrusbrief: Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Die bekanntesten Bibelstellen, wo Versuchung vorkommt, beginnen schon gleich ganz am Anfang der Sündenfall. Die Geschichte kennen wir alle, die Versuchung von Adam und Eva. Dann bei Hiob wird deutlich gemacht, dass die Versuchung vom Satan kommt und dass Satan nicht einfach tun und lassen kann, was er will, sondern er muss sich die Erlaubnis bei Gott holen, um Hiob in Versuchung zu bringen. Er hat das Ziel, Hiob von Gott abzubringen, und dass Hiob Gott leugnet, was ihm aber nicht gelingt. Im Gegensatz dazu König David. Er erliegt der Versuchung und begeht Ehebruch. Wenn wir ins Neue Testament schauen, da sprechen wir jeden Sonntag das Vaterunser, was ja aus der Bibel kommt und wo es eben heißt, führe uns nicht in Versuchung. Und dann natürlich die Versuchung Jesu, wo Jesus in der Wüste ist und dann vom Satan versucht wird. Das steht in den ersten drei Evangelien, also in Matthäus, Markus und Lukas. Und ich habe den Predigttext, darum wird die Predigt gehen, um diesen Text, aus Matthäus gewählt. Da heißt es: Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Was passiert hier gerade? Dass diese Steine Brot werden, er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stößt. Jesus sprach wiederum: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbeten willst. Und da sprach Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Direkt vor dieser Begebenheit hat Jesus angefangen, sich überhaupt in der Öffentlichkeit zu zeigen. Er war da ungefähr 30 Jahre alt. Und er ließ sich von Johannes taufen. Genau diese Taufe, das steht unmittelbar davor. Und im Anschluss an diese Wüstenzeit und an diese Versuchungszeit beginnt Jesu Auftrag. Und das können wir lesen in Matthäus, direkt nach der Versuchungsgeschichte. Da heißt es, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Nun zu unserem Text. Das ist erstmal nur so der Rahmen, dass wir wissen, wo steht das und in welchem Zusammenhang steht das. Ich komme da dann auch nochmal wieder drauf zu sprechen. Zu den ersten zwei Versen. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Jesus wird also vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und bereitet sich sozusagen auf seinen Auftrag mit einer 40-tägigen Fastenzeit vor. Die Zahl 40 kommt in der Bibel recht häufig vor. 40 Tage regnete es bei der Sintflut, also Gericht. Mose war 40 Jahre alt, als er aus Ägypten floh, und er lebte 40 Jahre bei seinem Schwiegervater als Hirte. Man könnte sagen, das waren Erziehungszeiten für Mose. Und dann die nächsten 40 Jahre, also er hat immer wieder diese besondere Zahl in seinem Leben gehabt, führt er das Volk Israel aus Ägypten heraus und durch die Wüste. Für Mose selbst könnte man sagen, eine Heilszeit. Das Volk Israel geht durch die Wüste und wird in der Wüste erzogen. Es erlebt immer wieder Wunder von Gott, aber es erfährt eben auch Prüfung und Strafe. Also da wechselt es oft ab zwischen Positiven und Negativen, wenn man so will. Dann ist Mose jeweils zweimal 40 Tage auf dem Berg Sinai, also auch wieder diese 40, und bringt die 10 Gebote, die Gott selbst geschrieben hat. Und weil das Volk gesündigt hat, das goldene Kalb gemacht hat und angebetet hat, zerbricht er die Gesetzestafeln, weil er einfach sagt, der Bund ist überhaupt nicht zustande gekommen, weil das Volk ungehorsam war. Deswegen zweimal diese 40 Tage auf dem Berg Sinai und zweimal die 10 Gebote und auch die weiteren Gebote hat er dort bekommen. Dann ein Sprung in die Richterzeit. Auch da kommt die 40 immer wieder vor. Es ist mal eine Zeit der Ruhe, wo die Feinde Israel nicht angreifen, wo sie auf Gott gehorcht haben oder wo auch gläubige Richter sie geführt haben und dazu ermuntert haben, an Gott festzuhalten, auf Gott zu vertrauen. Dann ging es ihnen gut, aber kaum war der Richter gestorben, dann gab es wieder eine negative Zeit, wo sie dann wieder geprüft wurden und von Gott erzogen wurden. Dann sind einige Personen, die eine 40-jährige Amtszeit oder Regierungszeit hatten, sind auf die Gesamtheit gesehen eigentlich sehr wenige, ist mir dabei aufgefallen. Es ist einmal der Eli, der noch der letzte Richter war und hoher Priester gleichzeitig. Und dann sind es David war der erste von den Königen, also war nicht der erste König, sondern der erste von den Königen, der 40 Jahre regiert hat. Und dann sein Sohn Salomo hat auch 40 Jahre regiert und dann später der Joasch hat auch nochmal 40 Jahre regiert. Man könnte also sagen, eine volle Regierungszeit, eine volle unverkürzte. Dann taucht bei dem Propheten Elia die 40 wieder auf. Er ist 40 Tage ununterbrochen zum Gottesberg Horeb gegangen. Für den Elia war das eine Prüfungszeit, weil er hatte Angst und sagte also, der König bzw. die Königin, die Frau des Königs, die trachtet mir nach dem Leben. Am besten, ich gehe jetzt in die Wüste und sterbe da. Aber Gott ermutigt ihn und stärkt ihn und so, dass er 40 Tage am Stück durch die Wüste gehen kann und dann einen neuen Auftrag von Gott bekommt. Dann bei Jona, auch nochmal ein Prophet, sind die 40 Tage Gericht, die er ankündigen muss für Ninive, dass es in 40 Tagen gerichtet werden soll, aber die Bevölkerung von Ninive kehrt um und damit wird es dann zu einer Prüfungszeit für den Jona, weil er hadert dann mit Gott und sagt, das habe ich mir ja schon gleich gedacht, deswegen bin ich ja das erste Mal auch weggelaufen, dass du das Gericht gar nicht durchführst, wozu sollte ich denn da überhaupt hingehen? Ja, natürlich, es hatte den Grund, dass Gott auch die Heiden, die nicht zum Volk Israel gehörten, retten wollte. Dann ein Sprung in das Neue Testament. Da ist nach Jesu Auferstehung sind es auch wieder 40 Tage, die es dauert, bis Jesus dann gen Himmel gefahren ist und wo er seine Jünger nochmal unterwiesen hat zu ihrem Auftrag und sie dann eben allein gelassen hat, beziehungsweise hat sie ja gar nicht allein gelassen, sondern der Heilige Geist kam dann und hat sie geleitet. Ja, soweit mal zu der Zahl 40, wird abgeleitet von der Zahl 4. 4 ist in der Bibel immer die Ganzheit und die Vollständigkeit. Wir kennen das aus den 4 Himmelsrichtungen oder 4 Jahreszeiten, wo sich das dann auch einfach in unserem ganz normalen Leben ja ausdrückt. Und deswegen ist eben 40 das volle Maß einer Zeit, also auch eine Generation in der Bibel. Das war bei den Richtern zum Beispiel so, eine Generation Richter war da, nächste Generation hat es wieder nicht geklappt, sind sie wieder vom Glauben abgefallen und so, da war es eben, da sieht man immer, dass es so eine Generation war. Oder diese unverkürzte Regierungszeit, die wir gerade hatten bei einigen Königen und bei dem Eli, oder eben diese Prüfungs- und Erziehungszeiten oder auch die Heilszeiten. Deswegen habe ich das da gerade dazu geschrieben, damit das da draus hervorgeht, nochmal, was ist denn da nun was. Und dann, die Silke hat es ja gerade schon angesprochen, die Passionszeit, die hat angefangen, dies ist der erste Sonntag in der Passionszeit, genau angefangen hat sie ja am Mittwoch, mit dem Aschermittwoch, wie er auch genannt wird, wo dann eben die Fastenzeit vor Ostern beginnt. Wenn man da rechnet, dann sind das zwar mehr als 40 Tage, aber da, wo diese Passionszeit von der Kirche mal festgelegt worden ist, hat man gesagt, die Sonntage, die da reinfallen, die ziehen wir ab, weil die Sonntage sind immer der Gedenktag, wo wir an die Auferstehung Jesu gedenken. Und das machen wir auch in der Passionszeit, da ist der Sonntag trotzdem der Gedenktag für die Auferstehung. Und wenn man die abzieht, dann kommt man genau auf diese 40 Tage, dann hat die Passionszeit genau 40 Tage bis zu dem Samstag vor Ostern. Und Silke hat es ja auch schon gesagt, die Passionszeit, die soll uns eben an die Leidenszeit Jesu errichten. Und deswegen ist es auch eben eine volle Zeit, die eben von dieser Zahl 40 wieder herkommt. Soweit mal zu dieser Zahl. Und dann etwas zu der Stille. Das war ja der Aufhänger, dass Jesus eben 40 Tage in die Wüste gegangen ist, in die Stille gegangen ist. Dafür können wir ableiten, dass Stille auch für uns wichtig ist. Wir kennen das, dass wir diese Zeit, die wir am besten, am günstigsten Fall täglich mit Gott verbringen sollen, wo wir die Bibel lesen und zu Gott beten, dass das auch stille Zeit genannt wird. Nicht ohne Grund, weil es sollte auch ein ruhiger Ort sein, damit wir auch auf Gott hören und nicht nur was lesen oder so oder vielleicht was im Radio anhören, geht ja auch, da gibt es ja auch schöne Andachten, aber man sollte auch dann eine Zeit der Stille einplanen, wo man betet und wo man eben auch drauf hören kann, was Gott einem vielleicht sagen will oder wo Gott einem eben ermutigen will für den Tag, den man vor sich hat, die arbeiten, die vielleicht einen schwierigen Arbeitstag vor sich haben. Da ist das eine gute Möglichkeit, das einfach an jedem Tag einzuplanen, einzubauen. Das muss dann auch gar nicht lang sein, da reichen dann durchaus 10 Minuten. Aber dann gibt es auch die längeren Zeiten, das müssen nicht dann immer diese 40 Tage oder so sein, sondern überhaupt habe ich jetzt einfach mal längere Zeiten der Stille und das kann dann irgendwo an einem ruhigen Ort, in einem Kloster oder so wird das manchmal angeboten. Ist ja auch hier schon gemacht worden, so stille Tage letztes Jahr. Oder wenn es, ne, also es betrifft dann oft die jungen Leute, Wechsel von der Schule zum Arbeitsleben, aber kann natürlich genauso auch im Arbeitsleben wahrgenommen werden, einfach um mal zur Ruhe zu kommen und sich da mal ein bisschen mehr auf Gott zu besinnen, als das so in einem in so einer turbulenten Alltagswoche der Fall ist. Gerade wenn dann auch noch Kinder da sind und so, dann findet man kaum eine ruhige Zeit, dann bietet sich sowas an. Oder auch wenn die Partnersuche ist, auch da werden ja dann manchmal Seminare angeboten und so, dass man mehr aus der Bibel erfahren kann, was ist denn für meine Partnerwahl wichtig, dass ich einen gläubigen Partner habe und dass wir da eben das Fundament gleich haben, dann ist die Chance, dass die Ehe gelingt, wesentlich größer, wenn man sich da drauf besinnt und das eben betrachtet. Ja, dann bis hin, dass man besondere Berufungen haben kann, da ist vielleicht auch eine Zeit der Stille wichtig oder da ist es vielleicht gerade wichtig, damit ich mir sicher bin, ist das denn wirklich Gottes Wille und ist das Gottes Stimme, was ich da gehört habe oder ist das irgendwas, wo ich mich vielleicht nur selber profilieren will, ob das nun in hauptamtlichen Dienst als Pastor ist oder ob das im Missionsdienst ist oder wo auch immer eben ich Vollzeit meine Begabung eben für Gott einbringen will. Und ich habe mal so als letztes dann noch das Rentenalter dazu genommen, den letzten Lebensabschnitt sozusagen. Auch da höre ich immer wieder, dass manche dann in so ein tiefes Loch fallen, weil Arbeit war das Leben und dann fällt die Arbeit weg und dann wissen sie gar nichts mehr mit ihrer Zeit anzufangen. Gerade wir als Christen, denke ich, wir haben genug Möglichkeiten, wo wir uns engagieren können, wo wir uns einbringen können und wo wir darauf hören können, was will Gott denn, mit welchen Begabungen ich mich einbringe. Das kann ja dann durchaus was anderes sein, als das, was ich vielleicht vorher gemacht habe, was ich eben in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, überhaupt untergebracht habe, um mich da in der Gemeinde zu engagieren. Und dann ist vielleicht viel mehr möglich. Ich habe auch Personen kennengelernt, die dann gesagt haben, ich gehe jetzt noch mal irgendwo in ein anderes Land und setze da meine Gaben ein, die dann so als Senior-Arbeiter, dann kosten sie schon gar kein Geld mehr für irgendeine Missionsbehörde, die sie aussendet, sondern sie sind dann eben abgesichert durch ihre Rente und bringen sich dann ein. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Es ist klar, wenn wirklich 40 Tage, so wie Jesus das gemacht hat, das muss ja dann nicht unbedingt immer damit gleichziehen, dass ich in der Zeit der Stille auch faste und hungere. Das kann durchaus auch hilfreich sein, wenn ich auch mal von dem Essen und so mich gar nicht auf Essen und Essen machen und Essen einnehmen konzentriere und dann auch gleichzeitig eine Fastenzeit verbinde. Jesus hat also eine extrem lange Fastenzeit eingehalten von 40 Tagen und dann ist vollkommen klar, dass er eben hungrig war. Und genau da setzt der Versucher, setzt der Satan eben an. Man könnte sagen, da ist erstmal der Vers noch, und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ne? Ist ja naheliegend, du kannst ja Wunder tun, Jesus, dann kannst du doch einfach mal da aus den Steinen Brot machen, dann ist das Problem schon mal gelöst. Und das sind so drei Bereiche, wo Satan Jesus angreift und die man übertragen kann, wo man sagen kann, das sind auch Bereiche, wo wir vom Satan durchaus versucht werden. Also nicht jede Versuchung muss man nun sagen, das kommt vom Satan oder so, sondern manche Sachen sind dann vielleicht auch ganz menschlich oder so. Also das, was so die Welt dann macht und sagt, die Torte war eine Versuchung oder so. Ne? Also das ist dann nicht immer die Versuchung Satans. Aber trotzdem ist dieser Bereich Genuss durchaus eben ein Bereich, wo Satan die Menschen versucht und eben auch hier in unserer Geschichte Jesus versucht. Und ihm anbietet, du kannst doch einfach ein Wunder tun. Natürlich hätte Jesus das machen können. Er hat ja nachher auch mehrmals Brotwunder gemacht. Es wird immer nur von den Männern geredet, aber wenn man das mal hochrechnet, dann sind das weit über 10.000 gewesen, die Jesus satt gemacht hat, weil nur die Männer gezählt wurden und da waren es 5.000 oder 7.000. Also die Frauen waren garantiert noch mehr als die Männer, die dabei waren und Kinder waren garantiert auch dabei, weil die Frauen ihre Kinder nicht alleine gelassen haben. Also vielleicht waren es auch 20.000 oder so, keine Ahnung. Ja, also nur, dass man mal so weiß. Das ist ein Riesenwunder gewesen, was Jesus da gemacht hat. Aber wenn wir uns die Geschichten antun, die Wundergeschichten ansehen, die Wundergeschichten, die Jesus gemacht hat, dann geht es immer darum, dass er gebetet hat oder dass er zum Himmel aufgeschaut hat, heißt es dann manchmal, da ist dann nicht das Gebet wiedergegeben, aber wenn er zum Himmel aufgeschaut hat, dann hat er eben um den Willen Gottes gefragt, um den Willen seines Vaters und dass er sich das okay gegeben hat geben lassen und dann hat er das Wunder getan. Und er hat nie ein Wunder getan, wo es eigenmächtig war und wo es für ihn war, wo es nur darum ging, seine Macht zu zeigen. Da gibt es kein einziges Wunder. Da sind vielleicht in irgendwelchen Fabeln oder so, die es dann auch noch neben der Bibel gibt, da gibt es dann vielleicht irgendwelche Sachen, dass er da irgendein Werkzeug angefasst hat und dann ist das wieder ganz geworden oder irgend sowas. Also das glaube ich dann nicht, weil Jesus hat nichts als Eigennutz gemacht. Wenn er da in der Werkstatt seines Vaters gearbeitet hat, dann wird er da nicht irgendwelche, ne, Hokuspokus und schon war der Schrank fertig, ne, dann brauche ich nicht arbeiten oder so. Nix da, das hat es garantiert nicht gegeben, sondern er hat richtig gearbeitet, wie sein Vater auch. Und Jesus hat eben bei dieser Versuchung standgehalten. Im Gegensatz zu Adam und Eva. Ich ziehe da mal eine Parallele, weil die nämlich genau in diesem Genussbereich auch gewesen ist. Diese erste Versuchung, die Adam und Eva erlebt haben. Da heißt es in 1. Mose 3, und die Frau sah, dass der Baum zur Nahrung, dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Und sie aß und gab Adam von der verbotenen Frucht. Ja, da ging es ja um die zwei Bäume, die im Paradies, mitten im Paradies standen und wo Gott gesagt hatte, von allem dürft ihr essen, nur von diesen beiden Bäumen nicht. Und der Satan in Form der Schlange, die dann eben reden konnte, hat eben zu Eva gesprochen und sie hat der Versuchung nicht standgehalten, hat von der Frucht genommen und hat Adam gegeben und in dem Moment, wo sie Adam gegeben hat, hat Adam auch der Versuchung nicht standgehalten, weil in dem Gespräch schieben sie es ja dann da einer auf den anderen. Eva sagt, die Schlange war es und Adam sagt, die Frau war es, die du mir gegeben hast, Gott. Also damit hat er sogar Gott schuldig gemacht oder die Schuld zu schieben wollen und so. Ne? Also, aber es war Adams Wille. Adam hätte sagen können, du, Gott hat gesagt, von den Bäumen sollen wir nicht essen. Ich esse da nicht von. Ne? Aber es hat er nicht gemacht. Also die beiden haben der Versuchung nicht standgehalten und durch dieses Nicht-Standhalten, das ist immer ein bisschen schwierig zu verstehen, ist dann die Versuchung in die Welt gekommen. Also wir sind quasi von Geburt an, heißt es im Römerbrief, sind wir sündig, wir sind schon sündig geboren. Also das ist eben dadurch, dass diese Sünde in die Welt gekommen ist, durch die ersten Menschen, ist das dann so eingetreten. Mal Beispiele für die heutige Zeit. Wir kennen diese Versuchung. Wir wollen stille Zeit machen und das Handy liegt da und dann kommt so ein Pling oder wie auch immer der Ton eingestellt ist und dann ist eine Nachricht gekommen. Und dann wird mal schnell auf die Nachricht geguckt, weil es könnte ja was Wichtiges sein und dann ist da noch so ein Link zum Internet, wo man erstmal noch drauf gehen muss und dann bin ich schon im Internet und dann, ach, dann steht da darunter auch noch so was ganz Interessantes und dann surfe ich im Internet und dann gucke ich auf die Uhr, oh, ich muss jetzt zur Arbeit. Stille Zeit vorbei, die ich mir eigentlich eingeplant hatte. Oder in der Fastenzeit. Ich verzichte auf Süßigkeiten oder hier müssten wir wahrscheinlich für die Männer sagen, ich verzichte auf Fleisch. Ne? Das ist, weil Süßigkeiten ist ja gar nicht so schlimm. Fleisch ist hier viel schlimmer. Und dann bin ich in der Arbeit und dann bieten die Arbeitskollegen mir was an und jetzt müsste ich sagen, in der Fastenzeit habe ich mir vorgenommen, dass ich müsste da eine große Erklärung abgeben und so. Also, ach, nehme ich da gerade mal was von und habe dann eben, das habe ich mir selber aufgelegt, aber ich hätte ja dann ein Zeugnis für sein können. Habe ich nicht gemacht. Oder ich bin beim Einkaufen und dann sehe ich da so einen komischen Artikel, den brauche ich eigentlich überhaupt gar nicht, aber ich habe den bei meinem Nachbarn gesehen. Und der hat so geschwärmt davon, dass das so ein tolles Teil wäre. Da muss ich doch mithalten. Dann kaufe ich den auch und naja, dann war das eigentlich da aus dem Töpfchen, was ich dafür vorgesehen hatte, was dann für Beautiful Kids sein sollte oder fürs Bibelprojekt. Naja gut, dann ist da halt kein Geld mehr für da. Jesus antwortet dem Satan mit einem Bibelwort und ich habe mal den ganzen Vers daraus gesucht, der da zitiert ist, da ist nur so ein Teil daraus zitiert. Da heißt es nämlich, und er, Gott, demütigte dich, also das Volk Israel ist gemeint, und ließ dich hungern und er speiste dich mit Manna, das du nicht kanntest und das dein Vater nicht kannte, deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Ja, und diesen letzten Satz, den zitiert eben Jesus, nur dass man das nochmal sieht, in dem Zusammenhang ist das gesprochen und da ist eben auch dem Volk gesagt worden, ihr sollt dankbar sein für das, was Gott euch gibt. Ob ihr das nun kennt, das Manna, es macht euch satt und ihr werdet es 40 Jahre zu essen bekommen. Das wussten sie da nicht, aber es war dann so. Jesus hat uns dies vorgelebt. Er hat verzichtet. Er hat oft auf die Grundbedürfnisse verzichtet, wo er dann die Jünger schon losgeschickt hat, gesagt, jetzt macht mal Feierabend und so. Und er hat noch die letzten Kranken geheilt oder er ist dann noch auf einen einsamen Platz gegangen, um zu beten, und das ist dann von seiner Schlafenszeit abgegangen. Also da sieht man, dass Jesus das ganz wichtig war, dass immer diese Verbindung zu Gott da war und dass er lieber eben auf menschliche Bedürfnisse die eingeschränkt hat und da zum Teil darauf verzichtet hat, obwohl er ganz Mensch war, ne, so wie wir das hier in der Geschichte aussehen, sonst hätte er keinen Hunger gehabt. Also können wir eben aus diesem Text schon mal herauslesen, das geht ja dann auch bei den anderen Versuchungen so weiter, dass immer wieder die Bibel zitiert wird, dass es gut ist, dass wir die Bibel lesen, dass wir uns in der Bibel auskennen und dass wir, wenn wir in solche Anfechtungen in unserem Alltag geraten, dass wir dann eben dem Satan was dagegen halten können. Ja, das ist nicht so, wie das dann immer dargestellt wird, dass da so eine Person ankommt, da mit, was weiß ich, schwarz gekleidet oder irgend sowas, sondern wir kennen das. Da ist einfach so eine Stimme, die sagt, du kannst doch ruhig, ach, das eine Mal, mach doch nichts und so. Und dann können wir gegen diese Stimme dagegen halten, wenn wir uns in der Bibel auskennen und sagen, wir sollen Gott mehr gehorchen als auf das, was die Welt uns einredet oder vorgaukelt oder was auch immer. Bevor Jesu Leidensweg beginnt, das haben wir ja gerade schon mit der Passionszeit angesprochen, unmittelbar bevor das beginnt, also wo er dann gegeißelt wird, verhört wird, die Gerichtsverhandlung ist und dann letztendlich gekreuzigt wird, geht er mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane und betet. Und die Jünger setzt er an die eine Stelle und sagt, betet für mich. Und dann geht er noch ein Stück weiter, so in Sichtweite, aber nicht mehr das, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie es nicht mehr gehört, was er gebetet hat. Und dann hat er da gebetet und kommt zurück und die Jünger sind eingeschlafen. Auch die Geschichte, die kennt ihr alle. Und die Antwort von Jesus ist, oder die Reaktion von Jesus ist, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Das ist also ein weiterer Aspekt, den wir uns von Jesus abgucken können, nicht nur die Bibel lesen, sondern eben auch das Gebet, dass wir mit Gott, mit Jesus immer den ganzen Tag verbunden sind. Dann ist die Gefahr, dass wir irgendwo in so eine Versuchungsfalle reintappen, wird entsprechend geringer. Wir kommen zu der zweiten Versuchung. Verse 5 und 6. Darauf nimmt der Teufel ihn, also Jesus, mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du dich etwa deinen Fuß an einem Stein stößt. Also eine ganz fiese Masche von Satan. Er kennt sie nämlich auch in der Bibel aus. Und auch die Dämonen, wenn wir die Geschichten von Jesus lesen, sind immer wieder auch die Dämonen, die genau wissen, was in der Bibel steht und was Gott gesagt hat und so. Und deswegen haben sie da eben auch eine gute Handhabe, uns reinzulegen und abzubringen. Also wir lesen etwas und denken, oh, steht doch in der Bibel, ist aber vielleicht ganz aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, genau das ist nämlich hier auch, dass Satan das total aus dem Zusammenhang reißt und was zitiert und was da überhaupt nicht zutrifft. Weil wenn ich mich selber in Gefahr begebe, dann ist das bestimmt nicht Gottes Wille. Das macht er schon gleich ganz am Anfang, gerade hatte ich die schon zitiert, die Geschichte von Adam und Eva. Da sagt er zu Eva, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Das hat er ja gar nicht gesagt. Das hat er verdreht, der Satan. Die Eva hat dann zwar noch darauf reagiert und hat gesagt, nein, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von den beiden sollen wir nicht essen. Und dann kommt der zweite Angriff und dann sagt er, ja, es stimmt ja gar nicht, was Gott gesagt hat, dass er dann sterben müsst und so, sondern ihr werdet wie Gott werden. Deswegen hat Gott euch das gesagt. Das will er nämlich nicht, dass ihr wie Gott werdet und so. Also auch da ist genau diese Masche, die, obwohl da ja noch nichts aufgeschrieben war von der Bibel, aber das Wort, was Gott gesagt hat, verdreht Satan. Also dieser zweite Bereich, in dem wir als Menschen versuchbar sind und in dem hier Jesus auch versucht wird, das ist die Macht. Wir mögen es, Macht zu haben, über andere zu bestimmen, wenn wir ehrlich sind oder wenn wir da mal so ein bisschen tiefer graben bei uns selber. Wir mögen es, wenn wir auf die Schulter geklopft kriegen, gesagt wird, du bist ein toller Hecht oder wie auch immer. Und da versucht der Satan uns eben dann anzugreifen. Jesus ist ja Mensch und Gott gleichzeitig gewesen. Also er war allmächtig. Natürlich hätte er die Macht gehabt und hätte da ein Wunder tun können und hätte da von der Zinne springen können und es wäre ihm nichts passiert, er hätte sich nichts getan, da wäre kein einziger blauer Fleck gewesen und so. Aber auch da ist wieder dieses, dann hätte er auf sich selber schauen lassen, er hätte für sich selber was gemacht, schaut mal her, ich bin der Gottessohn, so, und ich springe jetzt hier runter, keiner von euch kann das, aber ich kann das, deswegen bin ich der Gottessohn. Er hat ganz viele Wunder getan, aber er hat nie ein Wunder getan, wo er nur zu seiner eigenen Machtdemonstration das gemacht hat, sondern zum Nutzen der Menschen. Die waren hungrig und die wären halb verhungert zu Hause angekommen, weil sie einen weiten Weg gegangen waren. Deswegen hat er ihnen Brot gegeben. Die waren krank und litten an der Krankheit. Manche, wird uns die Zeit gesagt, 38 Jahre gelähmt. Und vegetiert da vor sich hin, ist immer auf Hilfe angewiesen, dass er irgendwie was zu essen kriegt. Und den befreit Jesus von der Krankheit. Also das sind immer Wunder gewesen, die den Menschen betrafen. Oder er hat auch ganz oft gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Oder auch zu der Ehebrecherin, sündige hinfort nicht mehr. Und hat ihr die Kraft gegeben, gehe ich jedenfalls davon aus, dass sie es dann nicht mehr gemacht hat. Von einer wird ja jedenfalls gesagt, dass sie dann Jesus nachgefolgt ist. Und der Satan hat zwar auch eine Bibelstelle verwendet, aber Jesus geht da gar nicht weiter drauf ein. Er hätte jetzt auch sagen können, das ist aus dem Zusammenhang gerissen und so und was weiß ich und ihm die Schrift da auslegen, aber da wusste er, das ist hoffnungslos. Wo komme ich denn hier mal drauf? Das ist hoffnungslos, auf so eine Diskussion brauche ich mich überhaupt nicht einlassen mit dem Satan, sondern er antwortet ihm wieder mit einem weiteren Wort Gottes. Nein, das haben wir ja schon, das steht da oben. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen. Das ist auch aus den Geboten, aus dem Gesetz. Man könnte auch übersetzen, ihr sollt Gott nicht herausfordern, weil versuchen, da denkt man, ich kann doch Gott nicht versuchen oder so. Aber herausfordern, das trifft das besser. Weil manche Christen, die behaupten, auch Gott wird mich schon beschützen. Ne? Ich kann da ruhig meinen krassen Fahrstil fahren oder ich kann ruhig in eine Tosche bei den Löwen aussteigen oder Gott wird schon auf mich aufpassen. Wenn ich bewusst mich in Gefahr begebe, dann wäre das eben dieses Versuchen, dieses Herausfordern, was hier in den Geboten gesagt ist, was wir eben nicht machen sollen. Wenn man das vielleicht auf die heutige Zeit überträgt, dann könnte man vielleicht sagen, wir hatten ja letztens den Gottesdienst über die verfolgten Christen. Nordkorea ist ja das Land, wo die Christen am bittersten verfolgt werden und wo es die furchtbarsten Arbeitslager gibt, wo oft die Menschen es überhaupt nicht überleben. Und wenn da einer so ein Arbeitslager überlebt und da sogar lebend wieder rauskommt, also rauskommen tun auch die wenigsten, und dann, dadurch wissen wir ja auch nur was davon, was da alles für furchtbare Dinge passieren in diesen Arbeitslagern, dann ist das vielleicht etwas, wo Gott einen beschützt hat. Aber da hat Gott einen bewusst geschützt. Da hat sich ja keiner hineinbegeben, freiwillig, sondern da war es eben das Böse, was ihn da reingebracht hat oder was sie da reingebracht hat. Genauso wie wir auch in der Bibel das zum Beispiel beim Daniel lesen. Natürlich kann Gott einen vor Raubtieren bewahren. Das hat er beim Daniel bewiesen. Der war in der Löwengrube und die waren zahm wie Katzen, die Löwen. Und nachdem da Daniel raus war aus dem Löwengrube, haben sie seine Feinde, die ihn da angeschwärzt haben, reingeworfen. Und die wurden schon, während sie da runtergefallen sind, von den Löwen zerrissen. Die hatten natürlich Hunger, die Löwen. Deswegen wurden die Leute ja da reingeschmissen. Die haben sie ja mal eine Zeit lang hungern lassen und dann haben sie erst einen reingeworfen. Wir kommen zu der weiteren Versuchung. Wiederum nimmt der Teufel ihn, Jesus, mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Die dritte Versuchung geht also um das Haben wollen, den Reichtum, mehr besitzen zu wollen, was mein Nachbar hat, das will ich auch haben oder das kann ich auch, das will ich mir beweisen oder wie auch immer. Wenn man nochmal kurz auf diese, auf diesen Vers schaut oder auf diese beiden Verse, der Satan, der kann auch Wunder vollbringen, weil sonst hätte er das nicht machen können, dass er Jesus die ganze Welt gezeigt hat. Es gibt keinen Punkt, wo man die ganze Welt sehen kann, aber also keinen menschlichen Punkt. Ja. Aber der Satan hatte diese Möglichkeit, das Jesus zu zeigen. Ne? Das steckt auch hier in diesem Satz drin noch. Aber ein Beispiel. Ich habe ja in der Stadt Wolfsburg gewohnt, also die VW-Werkstatt, wo das größte VW-Werk der Welt ist, wo in der Stadt wohnen 130.000 Einwohner, 50.000 arbeiten davon bei VW. Und bei VW verdient man gut, überdurchschnittlich. Also ich habe da nie gearbeitet, war nie in den Genuss gekommen. Aber die kaufen sich so alle 9 Monate, die meisten jedenfalls, ein neues Auto. Ja, weil die kriegen das mit einem satten Rabatt und dann müssen sie es 9 Monate behalten und dann dürfen sie es weiterverkaufen. Ja? So, und dann ist eben auffällig, dass ziemlich oft ja die Autos dann wechseln, so in der Nachbarschaft. Ich habe mir mal kaputt gelacht. Bei dem einen stand ein nagelneues Auto, VW-Bus, Farbe Silber, und dann steht da hinten an der immer dran, was das für eine Ausstattung ist oder so, Luxusausstattung. Keine Woche später steht genau das gleiche Auto daneben vom Nachbarn. Was der kann, das kann ich auch, das will ich auch haben. Ja, Besitzreichtum, das ist etwas, was bei den meisten, wenn man die Menschen fragt, jetzt ganz allgemein, nicht nur die Christen, was wünschst du dir oder so, ne, das erzählen ja auch x Märchen davon und so, dann ist es immer irgendwie Reichtum, irgendwo Reichtum. Und wenn wir zu, wenn man das auf die ganze Weltbevölkerung sieht, zu den 10% der Reichen gehören, das tun wir einfach automatisch, wenn wir ein bisschen Geld auf dem Konto haben und nicht nur von heute auf morgen wissen, wie viel Geld wir zum Leben haben, dann müssen wir kein schlechtes Gewissen haben. Das ist nicht gemeint. Das wird nirgendwo in der Bibel gesagt, dass jeder Reiche seinen Reichtum weggeben muss. Das sagt er zwar zu einem Reichen, weil Jesus genau ihn durchschaut hat und wusste, dass er an seinem Reichtum so hängt, dass er deswegen nicht richtig an Gott glauben kann oder konsequent an Gott glauben kann. Aber die Geschichte heißt nicht, wir müssen alle immer zusehen, dass alles Geld weg ist und dass wir alles Geld spenden oder so, sondern das gönnt uns Gott. Aber wir sollen eben auch Kraft, Zeit und Geld übrig behalten, mit dem wir eben Gott dienen, was wir Gott zur Verfügung stellen, dass wir unsere Prioritäten eben entsprechend setzen. Und da denke ich, da ist es einfach eben wichtig, darauf aufzupassen und zu schauen, muss ich jetzt da und dafür unbedingt meine Zeit verwenden, damit ich auch noch den 5. Film von der Serie gesehen habe oder irgend sowas? Oder sollte ich die Zeit vielleicht für was anderes verwenden? Das ist eine gute Veranstaltung in der Gemeinde. Vielleicht unterstütze ich das damit, dass ich da komme und dass da nicht 5 Handels sitzen, sondern dass da mal mehr sind. Oder dass ich eben von meinem Geld abgebe. Ja, man sagt ja immer, Gott was zurückgeben. Und das stimmt ja auch irgendwo. Eigentlich gehört ja alles, die ganze Welt mit allem, was da drin ist, gehört Gott. Auch wenn wir sagen, das ist mein Haus. Ja, gut, aber wenn Gott mir das nicht ermöglicht hätte, dass ich mir das Haus kaufen kann oder so, oder dass ich einen Job habe, womit ich das Geld so verdiene, dass ich das kaufen kann, dann hätte ich es auch nicht. Also letztendlich gehört es sowieso Gott. Und dann ist es ein Stück weit Dankbarkeit, wenn ich sage, ein Stück von dem, was Gott mir gegeben hat, das gebe ich zurück. Gott will ja gar nicht, dass ich alles zurückgebe. Sondern das wird ganz klar in der Bibel gesagt, 10% von dem, was ich einnehme, das sollte so meine Orientierung sein, das sollte ich Gott zurückgeben. Für die Gemeindearbeit, dass eben die Gemeinde existieren kann. Ja, wenn keiner was geben würde oder so, dann könnten wir hier zumachen, weil dann können wir die Rechnungen für die Elektrizität und so weiter nicht bezahlen oder für Wasser oder was auch immer. Oder Steuern oder was auch immer noch alles hier anfällt. Und in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft werden wir auch wieder einen Pastor haben, dürfen wir wieder einen Pastor bezahlen, dann muss da wieder Geld für da sein. Das lebt eben alles nur von den Spenden. Oder dass ich eben die Projekte, die von unserer Gemeinde, unserem Gemeindebund gemacht werden, ich sage immer, das sind mir immer die wichtigsten. Wenn wir irgendwo in der Gemeinde sind, dann brauchen wir nicht bei allen, die uns irgendwo was erzählen, da gibt es noch irgendein Projekt, kannst du nicht was spenden. wenn ich da angesprochen werde, dann sage ich, ich gebe meine 10% und die gebe ich schon für verschiedene Projekte. Tut mir leid, dafür habe ich jetzt nichts über. Da darf ich auch mal Nein sagen. In Deutschland ist es ganz schlimm, kommt immer zur Weihnachtszeit, kommen jede Menge Bettelbriefe von allen möglichen und so. Und dann manche, die trauen sich dann nicht und dann überweisen sie da 10 Euro und da 10 Euro und da 10 Euro. Das müssen wir nicht machen. Wir können auch sagen, meine 10%, die sind hier und die sind beim Bibelprojekt und bei Beautiful Kids und wo auch immer wir Projekte haben, soziale Projekte haben, da habe ich eigentlich genug Möglichkeiten, wo ich mich da einbringen kann mit meinen Finanzen oder auch mit meiner Kraft, mit meiner Zeit, wo ich mich engagieren kann und da mitmachen kann. Und das machen ja auch ganz viele. Ne? Das, was gerade Silke nochmal gesagt hat, was so im ganz Stillen geschieht, das kriegen wir ja gar nicht mit, dass da die Rucksäckchen genäht worden sind und so. Aber das ist ein total wichtiger Dienst, wenn das gemacht wird und der andere, der hat den Stoff gespendet und so. Das muss nicht immer nur das Geld sein, sondern das kann auch mal sowas sein. Ne? Oder die dann eben die Rucksäcke gefüllt haben und so und dafür eingekauft haben. Genau das. Das sind die Sachen, das dürfen wir alles so zusammenrechnen und sagen, okay, komme ich denn so ungefähr auf meine 10%, wenn ich das mal so als Orientierung von der Bibel nehme dazu. Ermutige ich immer. Ich habe selber da auch nur positive Erfahrungen mitgemacht. Ich bin im gläubigen Elternhaus aufgewachsen, also habe von Anfang an immer was aus der Bibel gehört, die biblischen Geschichten und so weiter. Bin dann auch zu einer Evangelisation mitgenommen worden, da war ich gerade mal 10 Jahre alt und habe mich mit 10 Jahren ganz bewusst für Jesus entschieden. Und habe dann auch angefangen, von meinem Taschengeld, was eben in die Kollekte in die Gemeinde zu tun, nachher als ich gearbeitet habe, ja, dann erschien mir das ein bisschen viel mit den 10% oder so. Das habe ich erst ein bisschen später dann begriffen und gemacht. Aber ich bin da immer wieder für gesegnet worden, dass ich da treu gewesen bin und Gott seinen Teil gegeben habe. Das Krasseste, was ich erlebt habe, das war, dass ich, Deutschland wird ja immer so Sozialland und hat alles gut geregelt und so weiter, aber da gibt es auch Gesetzeslücken. Die habe ich dann einmal erfahren. Ich war ganz lange krank, 3 Jahre lang, und da bin ich aus allem raus gewesen. Die Krankengeldzahlung vom Arbeitgeber, die war schon lange vorbei. Krankengeldzahlung von der Krankenkasse, die war auch schon lange vorbei. Dann kommt man in Deutschland in die Arbeitslosenversicherung, dann muss das Arbeitsamt bezahlen. Das war auch schon vorbei. Dann kann man noch Sozialhilfe oder Hartz IV, wird das dann genannt, beantragen. 74 Seiten habe ich ausgefüllt. Und dann wurde mir geschrieben, ja, ist alles gut und Sie würden das auch kriegen, aber ich müsste erst meine private Rentenversicherung, die in 2 Jahren sowieso ausgezahlt wurde, die müsste ich erst verbrauchen und dann könnte ich mich wieder melden. Das habe ich nicht gemacht. Und es waren mehrmals Briefumschläge anonym im Briefkasten, mit genau dem Geld, was gebraucht wurde, um so eine Familie zu unterhalten, wenn eben alle Finanzen aufgebraucht sind. Das sagt uns auch die Bibel. In Maleachi steht ein toller Vers zu diesem Thema. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, also da ist der Tempel mit gemeint, da gab es extra so Räume, wo dann die Naturalien, da wurde eben noch viel in Naturalien gespendet, dort aufbewahrt wurden und davon, das war dann der Unterhalt für die Priester und die Leviten, die im Tempel gedient haben. Damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Genau da ist uns das verheißen. Darauf dürfen wir vertrauen, dass das so ist. Und man muss auch nicht, wenn man jetzt sagt, naja, ich gebe jetzt so und so viel, das ist vielleicht 1% oder so und jetzt gleich den Sprung auf 10%. Man darf das auch Stück für Stück machen. Ne? Also, dass ich immer weiter an diese Empfehlung aus der Bibel herankomme. Bei Jesus lag die Versuchung Satans da drin, dass der Satan gesagt hat, ich gebe dir das alles, muss mich nur anbeten, dass er nur eine Sünde hätte begehen müssen, nur mal einmal den Satan anzubeten und dann hätte er die ganze Welt geschenkt bekommen. So ganz stimmte das auch nicht, war auch eine Lüge, ne, weil Gott gehört die ganze Welt. Aber er hat da so ein Stück, wo er über die Menschen halt regiert, die nicht an Gott glauben. Und dann wäre ihm dieser ganze Leidensweg erspart geblieben, aber es wäre ihm auch nicht nur erspart geblieben, sondern dann wäre er nicht mehr sündlos gewesen, dann hätte er das gar nicht mehr tun können. Das war diese Versuchung dabei, ihn von dem Weg abzubringen, dass er diesen Leidensweg für unsere Rettung von unserer Schuld erbringen konnte. Und Jesus antwortet stattdessen eben wieder mit einer Bibelstelle, auch aus den Mosebüchern, aus 3. Mose: Ihr dürft euch vor keinem Götzen niederwerfen und ihn anbeten, denn ich allein bin der Herr, euer Gott. Ganz klare Aussage in der Bibel, nichts anderes geht. Und wenn wir auf irgendwas anderes vertrauen und da meinen, das hilft uns mehr, und nur auf die Bibel vertrauen, naja, das ist mir zu wenig, ich muss auch noch da irgendwas machen und da, dann passiert die Heilung vielleicht ein bisschen schneller, wenn ich da noch irgendwo zu so einer Satansanbeterin gehe oder so, was weiß ich. Nein, das geht nicht. Da sagt Gott klipp und klar, nur ich bin der einzige Gott, ansonsten werdet ihr nicht gesegnet. Und erst in diesem Moment, wo Jesus das gesagt hat, da hat er allen Versuchungen Satans widerstanden und hat den Stand gehalten, und auch nachher hat er keine einzige Sünde begangen. Im Gegensatz eben zu Adam und Eva, ich komme nochmal auf diesen Vergleich zurück, wo eben sie dem Teufel nicht widerstanden haben und dann eben die Sünde in die Welt gekommen ist. Und deswegen ist auch überhaupt ja diese Befreiung von der Schuld, von der Sünde nötig geworden. Und Gott hat von Anfang an, weil er das schon wusste, die Menschen, die werden meinen Geboten nicht standhalten und die werden die Gebote brechen und nicht konsequent befolgen ihr Leben lang. Deswegen muss ich noch einen Plan B sozusagen haben. Und das war eben Jesus. Das wird uns schon ganz früh, schon in den Mosebüchern, wenn man das genau liest, da steht nicht, der Messias kommt oder so, sondern da wird das so indirekt ausgedrückt. Und wenn man das dann ein bisschen genauer betrachtet oder auch die Ausleger dazu sich zu Hilfe nimmt, die sagen einem dann, das ist darauf bezogen. Und wenn man es dann nochmal liest, sagt man, ja, stimmt, kann man darauf bezogen sehen. Oder auch im Psalm kommt es auch öfter vor, dass eben von Jesus gesprochen wird. Natürlich dann in den ganzen Propheten, die ganzen Prophezeiungen, da wird es dann auch ja sehr konkret und sehr eindeutig und sehr detailliert vorhergesagt. Und das war eben der Rettungsplan, und der konnte eben nur aufgehen, wenn Jesus eben sein Leben lang ohne Sünde war. Und das kam dann von den Opfern. Man liest da gerne drüber weg. Ich hab mir dieses Jahr wieder mal vorgenommen, die ganze Bibel durchzulesen nach so einem Plan, und bin da bei den Mosebüchern, wo diese ganzen Opfergesetze sind. Und dann denkt man, ach, diese ganzen Gesetze. Aber die Aussage, die damit gemacht wird, ist eben, weil Jesus noch nicht geopfert worden ist, dann durfte eben anstatt dessen ein Tier geopfert werden. Deswegen musste das makellos sein. Das war quasi auch so wie sündlos. Bei Menschen sagt man sündlos. Da geht es nicht nur um das Körperliche, dass der makellos ist, sondern da geht es eben um das Seelische, dass Jesus eben sündlos war. Ne? Und deswegen war Jesus eben, deswegen wird ja auch manchmal von dem Lamm gesprochen, oder gerade in der Offenbarung wird Jesus immer als das Lamm bezeichnet, weil er das eigentliche Opferlamm gewesen ist. Das dauerte halt nur ein paar tausend Jahre, bis dieses Opfer gebracht worden ist. Gott hat eben das in seinem Plan so vorgesehen gehabt, dass erst Israel als besonderes Volk daraus gegriffen wurde und dass dann nach einer gewissen Zeit dann erst die Rettung durch Jesus kam, dass das in Israel alles passiert ist, dass Jesus auch vorrangig zu den Israeliten gesprochen hat und dann immer wieder auch, ne, da ist so die Samariterin, und da kommen dann immer so ein paar Geschichten, wo es dann schon so in die Nationen reingeht, da wird das schon deutlich, und nachher beim Auftrag an die Jünger, da sagt das sowieso ganz eindeutig, dass sie eben in alle Welt gehen sollen, dass alle gemeint sind. Das hat dann zwar auch von den Jüngern her ein bisschen gedauert, bis sie das gemacht haben, aber es hat dann nachher ja geklappt. Und deswegen konnte Jesus uns retten. Das heißt da zum Beispiel im Philipperbrief: Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Dieser Gehorsam, den ich gerade schon angesprochen habe, dass Jesus immer in Verbindung mit dem Vater war und immer gefragt hat, bevor er ein Wunder getan hat und überhaupt den Tag mit Gebet begonnen hat oder den Tag mit Gebet beendet hat, und sich da viel Zeit immer fürs Gebet genommen hat, trotz seiner gefüllten Tageszeit, wo er eben für die Menschen da war. Und das war eben bis zum Schluss. Er hat dann zwar auch nochmal gefragt, wenn es noch eine andere Lösung gibt, also der Garten Gethsemane, die hatten wir ja gerade schon, wo er gebetet hat, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dann nehme ich das gerne in Anspruch, aber wenn nicht, dann trinke ich diesen Kelch. Und Gott hat ihm dann klargemacht, es gibt nur diese eine Möglichkeit. Und deswegen ist er dann gehorsam gewesen, bis er am Kreuz eben für unsere Schuld gestorben ist. Deswegen, diese Passionszeit, schließen wir den Kreis nochmal, diese 40 Tage, ein volles Maß, wo wir uns daran erinnern lassen dürfen, nicht nur den einen Tag an Karfreitag oder so, oder beim Abendmahl erinnern wir uns ja auch immer wieder daran, an das Leiden Jesu und dass er für uns gestorben ist. Das ist alles gut und alles wichtig, aber wir dürfen nochmal so ganz besonders auch diese Passionszeit in Anspruch nehmen. Die Silke hatte gerade vor dem Gottesdienst nochmal gesagt, da gibt es auch schöne Möglichkeiten im Internet, vielleicht können wir das nochmal irgendwie über das nächste Newsletter kommunizieren, wo man einfach für sich selber dann auch was rausnehmen kann. Und ich denke, viele von uns haben Zeit, weil wir schon im Alter sind, wo wir nicht mehr so einen vollen Terminkalender haben und wo wir auch da die Zeit dafür nutzen dürfen. Ich möchte noch mit einem Gebet schließen. Lieber Herr Jesus, wir können dir immer wieder nur unseren Dank bringen für das, was du für uns getan hast. Hilf du uns, dir mit den Gaben, die du, Herr, uns geschenkt hast, zu dienen. Amen.